Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich nochmal in den Data-Quadranten begebe, um über eine Folge von Star Trek Raumschiff Voyager zu sprechen. Und wenn ich an Star Trek Voyager denke, dann denke ich immer an Peter in letzter Zeit. Hallo Peter.
Moin. Also ich weiß gar nicht, warum du da so direkt an mich denkst, weil wir darüber gesprochen hatten sicherlich. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von Voyager, aber ich finde es richtig gut. Wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Leuten, die das eher sehr trashig finden. Ich mag das schon sehr, weil es einfach lustig ist. Also ich kann dem sehr, sehr viel davon gewinnen. Ich freue mich, das zu sehen. Und es ist so Fahrstuhlmusik, weißt du?
Ja,
das hört man so im Hintergrund und es ist entspannend und es ist nicht zu schwer. Also die meisten Folgen.
Ja, richtig. Und aber ich habe dich irgendwie kopfmäßig mittlerweile so einsortiert, irgendwie, wenn ich was bei Voyager habe.
Trash, zack.
Nein, muss ich den Peter mal fragen und so. Und ich hatte einfach mal Bock über tatsächlich über einer meiner Lieblings-Voyager-Folgen, ja, die gibt es auch, zu sprechen, nämlich die Folge Death Wish oder wie sie auf Deutsch heißt, Todessehnsucht oder wie wir Star Trek-Fans sagen, die erste Folge von Q bei Star Trek Voyager. Das war hier die 18. Folge der zweiten Staffel, das Drehbuch stammt von dem guten Michael Piller und die Idee, also die Story darauf hat sein Sohn, der Sean Piller, erstellt und James A. Conway war der Regisseur dieser Folge. Auch ein Urgestein, was Star Trek angeht, der hat ja x Folgen gemacht, auch von Deep Space Nine, Enterprise, Archerprise später, der hat da vieles gemacht und der war übrigens, ich weiß nicht, ob du das kennst du noch das Star Trek Borg-Spiel, was es 96 gab, dieser animierte Film mit Jean Delancey.
No, gar das kein Stück, super. Noch nie von gehört.
Das echt? War Star Trek Borg, kannst du dir auch komplett auf YouTube angucken. Das war richtig geil. Das war so die Zeit, wo man noch CD-ROM gesagt hat. Und das Spiel war im Prinzip echte Schauspieler, echte Kulissen. Und du hast halt quasi so eine Borg-Invasion, der auf der Enterprise halt begleitet. Und die handelnden Schauspieler haben halt das getan, was du hast. Du dich für A oder für B entschieden. Ziehst du einen Phaser oder ziehst du den Tricorder und so. Und dann haben die das gemacht. Das war so diese Zeit, wo man das versucht hat, so mit real gespielten Szenen darzustellen. Und da hatte ich Jean Delancey durch dieses Spiel geführt. Also Star Trek Borg fand ich geil damals. Das habe ich ja auch immer noch irgendwo liegen. Das war cool. Und da hat er auch Regie geführt. Also das ist schon ein Urgestein, was Star Trek-Folgen angeht. Und wie gesagt, das ist die erste Auftritt von Q im Data-Quadranten. Nachdem es auf dieser Raumstation nicht so gut geklappt hat, mit seinem Q da zu etablieren, eher so semi-gut, ist er jetzt hier, ne? Und da wollte ich gleich fragen, die Folge, hast du die irgendwie auf dem Schirm gehabt?
Also, gut, dass du fragst, weil ich wollte am Anfang wirklich sagen, ich habe mir diese Folge gestern nochmal angeschaut und ich hatte die nicht ganz anders in Erinnerung, also bruchstückhaft habe ich die schon so in Erinnerung gehabt, aber für mich waren da ganz andere Charaktere, der junge Q war für mich dort.
Ah, das gibt's später.
Ja, genau.
Ja.
Irgendwie waren so ein paar Verstrickungen anders und so. Aber ich meine, am Ende ist es halt diese Story gewesen, die ich in Erinnerung hatte. Aber eben so ein paar Nuancen waren irgendwie anders. Aber das lag halt einfach daran, dass ich, glaube ich, letztes Jahr Voyager einmal komplett durchgebinged habe. Und da vermischt sich dann halt einiges, also wenn das so schnell aufeinander kommt.
Genau, er hatte drei Auftritte in Voyager, hiernach noch die Q-Krise und dann, ich glaube, Q2 oder so ähnlich. Das ist die Q-Hu. Mit dem Sohn. Ja, mit dem ich bin mich ganz sicher. Auf jeden Fall, die dritte Folge war dann mit seinem Sohn, der auch in Wirklichkeit der Sohn von Jean Delancey gewesen ist. Aber diesen Auftritt hier, den finde ich am besten. Er ist ja noch relativ in der Frühphase halt der Serie, zweite Staffel halt so mittendrin. Und die Story ist ja im Prinzip, dass wir einen zweiten Q sehen, der in einem sehr gut animierten Asteroiden gefangen gehalten wird über 300 Jahre.
Und er war das Sarkasmus?
Wieso? Das Animierte, meinst du?
Ja.
Nee, ich fand den gut animiert, den Meteoriten.
Gut, wenn man es an heutigen Maßstäben misst, ist das, fand ich es jetzt nicht, ich fand es nicht so berauschend, aber wenn man es aus dem 96er Blickwinkel betrachtet, ja, da könnte es schon echt gut gewesen sein. Das ist schon in Ordnung. Entschuldigung, nur noch mal hinterfragen.
Nee, ich meine, das meine ich auch wirklich. Ich mache auch die Folge, auch die ganze Machart dieser Folge. Das Einzige, wo man vielleicht so ein bisschen die geldlichen Beschränkungen sieht, ist der Versuch, wenn sie uns dann später versuchen, die vier Leute in dieses Ding reinzubringen, um zu verinnerlichen, dass es da sehr eng ist, wo der gute Q drin leben muss. Ne? Und wenn die da zu vier drin stehen, dann wird schon so ein bisschen eng und unangenehm. Das schaffen sie aber sogar das ganz gut darzustellen, weil bei dieser Szene möchte man auch sofort raus und so halt. Ne?
Ja.
Also die Story, nur so ein paar Worte zu dieser ganzen Story, ist halt die, dass es diesen Q gibt, der vom Q-Kontinuum da in diesem Asteroiden eingesperrt ist, 300 Jahre, weil er sich umbringen wollte und das im Q-Kontinuum nicht besonders angesehen ist und man das nicht möchte, weil das ist ja wäre ein Bruch der Gesellschaft, die sind eigentlich unsterblich und dann wie kann man das, wenn man das höchste Wesen ist, wie kann man das denn sich beenden wollen, der tickt doch nicht mehr ganz richtig, so ungefähr wird es ihm ja quasi vorgeworfen und die Voyager stößt ja durch Zufall auf ihn, befreit ihn, und löst dann dazu aus, dass der Q, den wir sonst kennen, ne, der von John Delancey dargestellt wird und Garrett Graham spielt den anderen Q, also wir reden immer Q1, Q2.
Der lässt sich doch Quinn,
lässt sich am Ende Quinn nennen, genau. Das führt dann zu einem Hearing, nämlich er möchte Asyl dann auf der Voyager, weil er nicht ausgeliefert werden möchte und nicht mehr zurück ins Q-Kontinuum möchte und darauf lässt sich Q ein und es gibt dann einen, finde ich, doch relativ überzeugenden Gerichtsprozess mit einer etwas, sagen wir mal so, doch etwas wohlfeilen Lösung am Ende, die gute Janeway reingeraten ist. Und unter anderem bekommen wir vor allen Dingen einen Einblick ein bisschen in, was das Q-Kontinuum ist. Und das ist mit zu dem, inklusive des Spiels von Jean Delancey und Garrett Graham, für mich eins der Highlights in dieser Folge.
Ja. Ja, nochmal zu der Aussage von Q. Es sei sogar fraglich, ob die Welt so überhaupt noch Bestand haben kann, wenn sich ein Q selbst das Leben nimmt. Also das sind halt Fragen, die sind doch deutlich über dem, was eigentlich hier in Frage steht. Es geht um Asyl, damit der sich dann halt wirklich das Leben nehmen kann, weil so kann er es halt nicht tun, weil er ja durch seine eigene Unsterblichkeit geschützt ist und so weiter. Und wenn das der Fall wäre, wenn tatsächlich ein Q stirbt, was ich übrigens auch bescheuert finde, ne? Um nochmal weiter abzuschweifen, dass die alle Q heißen, ist doch bescheuert. Das ist das Q-Kontinuum. Weißt du, das ist so, alle heißen Gregor. Weißt du, ja, das ist das Gregor-Kontinuum. Ja. Okay, dann willkommen im Petaverse. Weißt du, das ist.
Oh, habe ich einen Account. Weißt du, im Petaverse habe ich einen Account.
Ja. Ich schmeiß dich raus. Es ist doch so, wenn die alle gleich heißen, und für uns ist das ja nicht, möglicherweise ergibt das für die Sinn, ne? Oder hat das für die Sinn, aber für uns halt nicht, ne? Es ist schwierig für uns, die begrüßen sich mit Q, und dann sprechen die sich vielleicht unterschiedlich an. Ich weiß es nicht, vielleicht sind das Nuancen, wie die sich aussprechen. Aber für uns ist es halt ein bisschen schwierig. Also nur nochmal um dieses Abdriften mit diesem Q und dem Namen. Ne? Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir den jüngeren, älteren, wie auch immer, die sind alle gleich alt, keine Ahnung, den zweiten Quinn nennen. Das ist, glaube ich, erstmal schon ganz günstig. Und ich wollte nochmal in Frage stellen, ob all das, was Q sagt, nicht vielleicht potenziell gelogen ist, obwohl sie später sagt, was er nicht macht, gelogen zu haben. Aber diese Sachen, die sind allwissend und allmächtig, allwissend, also beides geht nicht, das funktioniert nicht zusammen. Das kann man einfach nicht, also man kann nicht allwissend und allmächtig gleichzeitig, allmächtig, allwissend.
Obwohl, das kann ja, das eine kann das andere ja sehr gut bedingen halt, ne?
Nee, ja, aber du kannst ja, wenn du weißt, wie was ist, dann kannst du es, wenn du weißt, wie die Zukunft sein wird, dann kannst du ja nicht mehr frei handeln, dann bist du eindeutig nicht allmächtig.
Ja, aber es voraussetzt, dass die Zukunft so feststeht und du sie nicht ändern kannst. Also, ich zitiere da muss ich ganz kurz den 11. Doktor zitieren, der hat gesagt, wenn Wissen macht es, ist nicht Wissen nicht gut. Das finde ich einfach eine schöne Bestreichung.
Dein Arzt oder was?
Bloß auf. Das ist nicht mein Arzt. Also der Doktor ist es. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Doktor suchen, aber als Kassenpatient kann ich mir nicht so viel leisten. Aber zu deinen Fragen, ich glaube, dass mit dem Q sich da, also vielleicht, also sie scheinen ja in der Ansprache untereinander relativ wenig Probleme zu haben. Und wenn wir sie hier mal zu zweit sehen, ist auch immer klar, wer spricht, meint den anderen. Aber man kann natürlich auch sagen, vielleicht ist es passiert, hat das auch eine Bedeutung zu dem Thema am Ende, sie haben sich eh nichts mehr zu sagen. Deshalb ist es auch der Name völlig egal. Und das, was Q sagt, mit dem, dass wenn das passiert, explodiert das Universum sinngemäß, Neustart des Universums, passt dazu, dass ist eine Machtposition, in der er sich befindet, und die eigentliche Unfehlbarkeit des Q-Kontinuums, die würde sowas halt nicht zulassen, und dann gibt es auch gar keinen Grund mehr, dass noch irgendwas existiert. Mhm. Und damit baut er ja auch eine Drohgebärde auf, die weit über das Thema mit Asyl von Quinn auf der Voyager halt dabei kokettiert halt, ne? So sagt, wenn ihr da mitspielt, ne, allein da hätte ich ja schon gesagt, das wird jetzt aber ein bisschen eng auf der Richterbank, ne? So mit moralischer Verantwortung eben. Halt, ne?
Ja, ja. Ne, das, es geht halt über ein Asyl weit hinaus, das sagt Janeway ja auch, ne? Die stellt halt fest, dass das nicht diffizil ist. Es ist nicht so, geben wir dem Asyl, ja, nein, es geht halt. Sie kann das gar nicht begreifen. Und sie weiß, dass sie das nicht begreifen kann, dass niemand das kann, außer vielleicht dem Q, was da abgeht. Denn auch, dass die uns später dann das Q-Universe, also wie nennen wir das? Ist ja egal, diese Straße da, dass sie das uns so darstellen, ist ja eine Metapher für, ihr könnt es nicht verstehen. Und das sagen die halt.
Ja, auch, ja, ne? Genau. Genau. Aber ich finde das eine gut gewählte Metapher. Damals weiß ich noch, als ich das erste Mal gesehen habe, diese Folge, dass die dann wir besuchen das Q-Kontinuum im Rahmen der Verhandlungen, im Rahmen dieses Hearings und gucken uns das mal an, dass ich das irgendwie doof fand, dass die da irgendwie so Wüste von so drei, vier Leuten, die da schweigend vor so einem alten Diner in einer runtergewürsteten Wüste sitzen und der eine hat ein Buch, da steht The Old, der andere hat eine Zeitung, The New, dann hat der eine einen Automaten, wo Galaxy draufsteht, der nächste spielt so Golf mit einer Weltkugel halt, das ist ja alles sinnbildlich im Prinzip. Damals fand ich das doof, jetzt finde ich das aber als Metapher durchaus passend für das, was sie uns da beschreiben.
Genauso geht es mir auch, ganz genauso geht es mir auch. Also vielleicht war ich einfach nicht reif genug, um das zu verstehen, das, was ich da gesehen habe, also wirklich als Metapher zu verstehen, dass das eben nicht passiert, sondern dass das, was sie tun, die spielen halt mit der Welt oder sogar mit der Galaxie. Mhm. Ne? Der Flipper-Automat, das ist so großartig. Ja, und großartig, im Hintergrund hängt, und da willst du halt bestimmt noch mal was dazu sagen, eine Vogelscheuche mit einem Captains, mit einer Captains-Uniform.
Ja, total, mit einem Phaser dran übrigens auch noch. Ne? Und der legendäre Satz ist wahrscheinlich, das ist ja der, wir brauchen ein größeres Boot von Star Trek, finde ich, ist dieses, wir waren alle schon mal die Vogelscheuche. Mhm. Weil wir jede Form, wir waren alle schon mal, der Stein, der Hund, weil wir uns so gelangweilt haben und jeder Gedanke wurde gedacht, jede Rede wurde gehalten und es gibt einfach nichts mehr und deshalb war jeder von uns hier mal alles, um sich nicht, es geht ja im Prinzip so ein bisschen darum, mit dem eigenen Eskapismus durch die Unendlichkeit zu kommen halt, offensichtlich.
Ja, aber diese anderen Q, die da stehen, diese drei, vier, das ist ja nur eine Handvoll Leute, die ausgewählt sind, um uns das zu versinnbildlichen. Ich glaube, the old, the new, das sind halt auch nicht nur einzelne Entitäten, vielleicht sogar sind das Gruppen von Q oder wie auch immer. Und diese Leute, die haben nichts zu sagen. Aber derjenige, der sich selbst das Leben nehmen möchte, weil es langweilig ist oder weil es sich nichts mehr zu sagen gibt oder und so weiter, der ist der Einzige, der wirklich noch spricht, der sich eigentlich, der agil und lebensfroh wirkt. Ne? Er sagt, hallo und willkommen, ach, gibt man so die Hand und schüttelt und sehr schön, ach, ich decke Ihnen den Tisch und so. Geben Sie mir Asyl, damit ich mich töten kann.
Ne? Also, das ist eine Menge Text, ne? In so kurzer Zeit. Ja, ja. Aber da, zu Quinn kann man auch schon mal sagen, also Garrett Graham spielt ihn großartig.
Mhm, finde ich auch.
Der ist so ein relativ bekannter Nebendarsteller in Filmen und Serien der 80er, 90er Jahre. Aus dem Sci-Fi-Universum kennen wir ihn. Er war unter anderem der gute Kiro in Babylon 5. Da hat er einen sehr passablen Centauri gespielt. Da schicke ich dir nachher mal ein Foto. Er sieht fantastisch aus als Centauri. Er ist wirklich sehr imposant. War in der ersten Staffel. Da hat er in Folge 13, genau, da hat er Kiro gespielt. Und wenn du ihn, ich schicke dir, wie gesagt, ich hätte es vielleicht vorher machen sollen.
Aber hätte ich nicht gewusst.
Dieses, ich habe das musste ich auch nachgoogeln. Da ist er ein sehr, sehr imposanter Centauri. Mhm. Und er war der Typ, der Tosk gejagt hat in Deep Space Nine. Er war der Jäger, ne, der den guten Toske.
Nein, dieser Riese?
Ja, nein, ja, der ihn dann halt in der Zelle am Ende gefunden hat und dann, wo die Jagd dann weiterging. Der Typ, der da mit seinen Helmschergen, der erste Kontakt mit Wesen.
Aber da siehst du ja auch nur die Augen, ne?
Ja, genau, also, da kennst du ihn nicht. Aber der hat unter anderem auch in einer Folge von Sledgehammer mitgespielt und in dieser besagten Sledgehammer-Folge gibt es eine Szene, wo er als Zeuge vor Gericht ist und er sich selbst verhört über eine Videoaufnahme, die er von, wo er sich auf der anderen Seite spielt. Kommt dir das bekannt vor?
Wenig. Also großartig. Ich meine, da haben sie das, aber das war davor, Sledgehammer ist doch
älter. Ja, das war 10 Jahre vorher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist, ehrlich gesagt, dass sie eine fast identische Szene mit halt John Delancey, der sich selbst als Experte fürs Q-Kontinuum in den Zeugenstand ruft und dann den doppelten Q, halt den dreifachen Q macht dann halt. Und diese Szene ist einfach so göttlich, wenn er sagt, hier ist der Experte, herzlich willkommen Q, und er dann, haha, hallo, und er dann so ganz monoton seine Sätze los wird. Mhm. Oh, das würde das Kontinuum zerstören, das würde sich in seine Existenz auflösen und damit alles, was damit zusammenhängt, was war, was ist, was sein wird. Das ist so großartig und das kann eigentlich nur eine Hommage an diesen Auftritt von ihm, von Garrett in Sledgehammer gewesen sein. Das wäre schon ein arg großer Zufall halt, ne? Ich weiß noch damals, als diese Folge das erste Mal kam, gehörte die auch so ein bisschen in die Reihe, wo man gesagt hat, im Trailer zeigen wir nochmal, da ist ja noch jemand anders da, außer der heute würde man da sagen, Legend-Charakter mit Q, nämlich Riker, William T. Riker ist in dieser Folge dabei, mit einer Uniform, die nicht zu der Zeit passt, wo er wissen kann, dass die Voyager unterwegs ist.
Ach, das ist mir nicht aufgefallen. Gut, dass du sagst, das ist ja ein Ding.
Ja, er hatte zu der Zeit wohl auch keine mehr. Das war ja, die Folge ist Anfang 96 ausgestrahlt worden und das war jetzt, glaube ich, nicht die von, der zeitgenössische Riker hätte da eigentlich schon eine andere Uniform tragen müssen.
Na, aber er hätte aber wissen können, dass die Voyager mit Captain Janeway bestückt werden wird.
Ich glaube, es könnte auch ein bisschen zurück gewesen sein. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber so, es war halt noch eindeutig eine Uniform, die zu der Zeit schon so nicht mehr in Verwendung war halt. Na, auch bei Deep Space Nine eigentlich nicht mehr. Ne? Aber er hatte keine, vielleicht hatte Johnson Frakes einfach keine eigene mehr. Das ist so eine alte von Avery Brooks, das große Drama. Er war übrigens die zweite Wahl für die Besetzung des Gastauftritts.
Abel Brooks.
Ja, nee, die erste Wahl war LeVar Burton tatsächlich. Ach, der sollte einer der drei, die dann noch so aus der Vergangenheit quasi, es wird ja gesagt, es sind noch so drei Leute für den Zeugenstand, wo Quinn ihr Leben berührt hat. Und das sollte Geordi LaForge sein, aber LeVar Burton trug zum Zeitpunkt der Produktion der Folge eine Glatze und war nicht bereit, sich die Haare so schnell wachsen, oder konnte sie nicht, sich da so schnell wachsen zu lassen. Und dann befürchtete man, dass man ihn nicht erkennen würde. Mit Glatze, ohne Scheiß. Deshalb haben die Jonathan Frakes gefragt.
Ja, ernsthaft, das ist doch kein Grund.
Das steht da tatsächlich drin in der Beschreibung dazu. Dass die LeVar Burton aufgrund seiner Glatze dann die Befürchtung da waren, dass man ihn nicht so erkennen würde. Auf den ersten Blick, weil es ja auch wirklich nur ein sehr kurzer Auftritt ist. Das im Rahmen
dieses Hearings halt. Ne? Also ernsthaft. Wenn du auf der FedCon warst, da wirst du erstaunt sein, was Fans sich selbst an Maske einfallen lassen. Und ehrlich, das sind Profis, die schminken dir mal eben die Haare weg und gleich wieder drauf.
Ja, ich finde das auch komisch. Also ich habe es in den, es steht sogar bei IMDb mit in den Bewertungen, also oder in den Infos zu der Folge. Da stehen sowieso ein paar lustige Sachen drin. Unter anderem, dass sie Michael Jordan angefragt haben, ob er halt mitspielen würde, halt so als einer der zeitgenössischen Kandidaten. Michael Jordan aber nur gesagt hätte, er würde das machen, aber nur als Schauspieler, der irgendeine Figur spielt. Die gesagt, nee, wir würden dich dann als Michael Jordan halt haben. Nee, nur wenn ich eine andere Figur spielen darf und so. Gut, tja, dann hat das nicht gemacht, deshalb hat man sich dann halt für zwei andere Varianten entschieden. Mhm. Einen Typen, der Newton spielt halt, ne, und ein Eye-Tippy, beziehungsweise da noch kein Eye-Tippy, der dann am Ende dafür zuständig ist, dass das Woodstock stattgefunden hat. Maury Ginsburg, so heißt der Schauspieler und halte ich fest auch die Figur, weil die den Namen so toll fanden von dem Schauspieler, dass sie gesagt haben, weißt du was, Maury Ginsburg, perfekter Name dafür, wir nennen die Figur auch so. Somit ist er zusammen mit, oh Mensch, wie heißt er denn? wie heißt er, der große Stephen Hawkins,
Physiker?
Gott, ja,
genau.
Ist er mit Stephen Hawkins der Einzige, der unter realem Namen in Star Trek aufgetreten ist.
Ah, okay.
Krass, ne? Das ist schon so ein bisschen irre halt, ne?
Ja, du, also ernsthaft, das hätte ich, da wäre ich auch mit eigenem Namen reingegangen, um mit Ginsburg und Hawkins in einer Reihe zu stehen.
Absolut, ehrlich. Absolut. Also ich finde, das ist eine nette Geste, dass da Jonathan Frakes nochmal zu sehen ist und so. Und bisschen, aber ehrlich gesagt, das hätte auch eigentlich auch nicht sein müssen, muss ich denken. Dafür ist es zu kurz auch, finde ich.
Ja, ne, auch mich ärgert das, dass man halt so dann den Frakes holt. Ich meine, der ist ein Liebling, das ist ein Fanliebling.
Ja, total. Ja,
aber warum denn? Ich meine, da kann man doch auch mal wen holen, der so in zweiter Reihe steht. Tatsächlich so, weiß nicht, da fallen mir einige ein. Man hätte tatsächlich noch, ja gut, es gab Leute, die wollten nicht mehr oder die konnten vielleicht gerade nicht. Oder lieber Burton, der keine Haare auf dem Kopf hatte. Nein, aber tatsächlich lieber Burton hätte ich wahrscheinlich lieber da gesehen, weil er halt so quasi ja in zweiter Reihe stand und eben nicht immer das Gesicht der ganzen Mannschaft war.
Ja, ja, ja.
Ich hätte es noch schlimmer gefunden, also was heißt schlimmer, das hört sich so übel an, ne? Ich hätte es weniger schön gefunden, wenn tatsächlich Picard dann noch aufgetaucht wäre.
Da habe ich auch drüber nachgedacht, ob das so ein Data- oder Picard-Moment gewesen wäre, aber dafür ist das wirklich zu kurz, weißt du, und auch nicht zu, also zu bedeuten. Das ist einfach eine Szene, die genau. Ich war auch wieder jetzt überrascht, wie kurz dieser Teil ist, wo ich mir dachte, okay, damit ihr das im Trailer zeigen könnt, wir haben hier Jonathan Frakes da. Im Prinzip für was anderes ist es nicht, weil ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es geht ja dann darum, was Q schon für Veränderungen im Laufe der Zeit gemacht hat, dass er halt der Fahrer war, der den Hippie, der da liegen geblieben ist mit dem Auto, den guten Maury, dann doch zu Woodstock gefahren hat und der hat dann dafür gesorgt, dass das Konzert stattfindet. Oder bei Newton, da gibt es ja immer, irgendwer hat immer den Baum angerempelt halt, ne? Ein bisschen hart fand ich, dass man gesagt hatte, wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre er in einem Prostituiertenfall gestorben. Weißt du, dachte ich mir, Alter.
Genau, und er zuckt ja noch nicht mal irgendwie mit ja? Also überhaupt nicht. Ne?
Bitte.
Da dachte ich so, aha, ist da irgendwie, möglicherweise beschäftige ich mich mit der Persönlichkeit von Newton nicht ausreichend genug. Aber vielleicht war er ja tatsächlich so ein,
sag mal, Frauenheld.
War die Zeit vielleicht, ja. Also das macht ihn irgendwie ein bisschen, das machte ihn sehr unsympathisch.
Ja, total, auch so historisch und eine große Figur auch so nachträglich noch so gegentreten und so nur, um da was zu sagen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, auch bei Riker, der ja die, Ginsburg ist auch fiktiv, aber wo dann gesagt wird, ja, der das kann aber nicht sein, weil 300 Jahre war der ja im Gefängnis und das ist ja die Lebenszeit, in der Riker gelebt oder lebt. Und dann sagen, ja, aber sein Vorfahre hier, da. Und dann zeigt es ja dieses Bild, das zoomen sie clevererweise, finde ich, nicht nah genug ran, um irgendwie zu erkennen, dass das wirklich der Garrett Graham ist, auf der zweite Typ. Also ich erkenne ihn da nicht.
Doch, ich habe tatsächlich, gestern habe ich es mir angeschaut und ich habe gedacht, okay, aber das war, ich glaube, ein ganz mieses Photoshop.
Ach, wenn also, überhaupt Photoshop, da reden über 95, 96 und so halt.
Ja. Also wenn, war es schlecht gemacht, aber ich habe ihn tatsächlich erkennen können. Ich habe so gedacht, ach ja, tatsächlich, das ist er wirklich. Habe ich tatsächlich gestern auch gedacht. Aber nicht gut, nicht gut gemacht. Nee.
Ja, ich hatte da auch gleich, weißt du.
Warte mal, einen Moment. Eigentlich, man hätte ja gar kein Bild photoshoppen müssen. Vielleicht haben sie tatsächlich ein echtes, altes Bild genommen. Aber man hätte ja auch so einen Typ auf Krücken mit einem Appenbein und oder was auch immer da hinstellen können. Mit einer Kriegsverletzung und den Graham daneben. Quasi ein junges Bild von ihm.
Das ist es ja so. Eigentlich hätte man ja wirklich nur ein junges Bild nehmen müssen. Echt? Es war noch Fotografie 1894. 1864, sagt er, glaube ich, war da die Fotografie schon so weit. Nee, aber das sieht schon so aus. Ja, ich hatte aber auch so ein paar inhaltliche Fragen. Also da sind ja, also das ist zum Beispiel, als sie einem Asteroiden da feststellen, dass da was drin ist und das beamen sie raus. Wenn man so aktuelle Star Trek guckt, ist man das gar nicht mehr gewöhnt, dass dann noch der Chefingenieur von der Brücke zu Fuß in den Transporterraum gehen muss, um dann selbst den Beamvorgang vorzunehmen, warum auch immer, ehrlich gesagt. Aber dann steht dann ja Graham ja auf einmal auf der Transporterplattform, aber schon in Sternflottenuniform. Also, wie ist das gewesen?
Hat er
beim Beam, hui, wenn ich mir was anhabe. Ich hatte zufällig schon eine an im Gefängnis. Oder
ja,
was.
Aber die beamen doch eine Probe heraus.
Ja, ne? Eigentlich eine Probe. Ja.
Genau, und die sagen nicht irgendwie so ein Lebenszeichen oder ein Humanoid. Mm-mm. Die beamen eine Probe raus und dann macht es zipp.
Ja.
Und dann steht da der Quinn auf der Plattform und sie sagt nicht, roter Alarm.
Ja. Sagt, erst als er das Kraftfeld durchtretet, also sie hatten ja was aktiv, weil sie ja offensichtlich mit irgendwie einer Verstrahlung oder mit einer Probe gerechnet haben. Mhm. Und dann geht er ja durch dieses Kraftfeld einfach durch, was sehr cool aussieht und so. Und sagt, hallo, ich bin Q und so. Und ja, und dann ist ja Q, da gehen ja bei Janeway wie bei jedem Sternflottenoffizier, das finde ich auch gut, dass sie ihn nicht so unter Verschluss halten. Weißt du, geht sofort der rote Alarm los. Was ist der rote Alarm? Nee, und dann diese ganze Sache auch, wo er sich dann so vorstellt und die Leute so hin und her beamt und dann dieses Essen, dieses Kaninchen, für was Janeway offensichtlich so schwärmt und was dann gleich zu der einzigen Szene von Neelix führt, der sagt, Kaninchen, sie hat mir nie gesagt, dass sie Kaninchen mag. Wer ist denn der Typ, ein neuer Koch? Was ist eigentlich ein Kaninchen? No. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten über Neelix gelacht, da musste ich über ihn lachen.
Also ich fand's zu flach. Nee, das war mir, das war mir unterm Knie. Das habe ich abgelehnt in dem Moment, weil das auch so die einzigen Szenen von Neelix in dieser Folge sind.
Ja, ja, das ist bei vielen so, ja. Es ist sehr, sehr, sehr wenig.
Auch Torres, ne? Torres steht auf der Transporterplattform oder an der Transporterplattform, beamt und das war, glaube ich, ihr Auftritt in der Folge, ne?
Ja, ja, da war so. Das ist bei vielen so. Es ist eigentlich so eine Tuvok-Janeway-Folge. Gibt noch ein, zwei Szenen, wo wir Chakotay sehen, aber ansonsten ist da für die anderen einfach kein Platz, wenn du halt gerade solche zwei Top-Stars hast, oder so zwei Top-Schauspieler wie die beiden, denen musst du halt den Platz halt geben. Aber ich fand das irgendwie, auch wenn er sagte, ja, ich habe jetzt 300 Jahre Zeit gehabt für ein paar letzte Worte, hören Sie bitte hier irgendwas Zitierbares, ne? Ich werde mich nicht für mich selbst opfern, sondern für euch, ja, ich weiß, es ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber nehmen wir es mal hin. Und dann klappt es halt nicht. Und dann taucht halt unser bekannter Q auf. Und dann diese ganze Hatz durch die verschiedenen Ebenen der Existenz, so die Nukularebene und Ende des Urknalls zu Beginn des Universums. Das Beste ist wirklich, wenn sie am Weihnachtsbaum hängen, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe Picard erwartet.
Echt? Wieso? Nur wegen dem Weihnachtsbaum?
Ja, wegen dem Weihnachtsbaum und im wo ist er denn da? Hier in dem Nexus.
Ja. Deshalb
ist er ewig Weihnachten für ihn und so.
Ja, okay, das
habe ich erwartet, ernsthaft.
Ja, ich habe dass da Picard auftaucht, habe ich eigentlich nicht erwartet. Ich war zu dem Zeitpunkt schon so latent ein bisschen angepisst auf, das ist gut, ich weiß, Mitte der 90er, aber die Witze mit, eine Frau auf dem Sitz des Captains. Also, wir wissen zu der Zeit, dass es das schon sehr oft gegeben hat davor. Es ist überhaupt nicht zurecht, auch nichts Neues. Und das Q dann noch so, hier ist eine Frau auf dem Sicht des Captains. Und dann ist ja durch dieses Malheur, dieses Fluchtmalheur, was da, oder der Versuch des Selbstmordes, den Quinn auslöst, sind ja alle Männer verschwunden und so halt. Ne? Und
kannst du mir das erklären, was da...
er hat sich offensichtlich verschnipst. Also wir sehen ja auch, das Schnipsen ist anscheinend eine Q-Spezialität, aber nicht der absolute Signature-Move. Er hat ja einen anderen, er macht ja so die Hand hoch.
Er hat sich verfingert.
Er hat sich verfingert in dem Moment und da hat er alle Männer verschwinden lassen. Ja. Und dann sagt er, wie ist denn das jetzt, ich krieg's irgendwie nicht wieder zurück. Und dann dieser Übergang, wo er sagt, Menschen, wer könnte aktuellere Erfahrungen mit Menschen haben?
Das ist toll. Sorry, aber warte mal, diese Szene, da habe ich so gedacht, oh nein, bisher war der Auftritt super, ne? Und jetzt kommt so ein Mensch. Und dann habe ich gedacht, oh, das hätte ich auch spielen können. Das ist genauso schlecht. In diesem Moment war es einfach nicht gut.
Mir hat es gefallen. Weißt du, dann er ist ja nur zur Seite gegangen, dass wir halt John DeLancey im Hintergrund materialisieren konnten. Und wenn er ihm dann, dieser Moment, wo er sich dann auch anfängt, auf der Brücke umzusehen, nachdem er sich erstmal vorgestellt hat, sich umgesehen hat, und dann sieht er nur Frauen und sagt, sagen wir mal, was ist denn. Ist das hier ein Schiff der Walküren? Sagt er. Oder habt ihr eure männlichen endgültig euch von euren Männern getrennt? Ne, und so. Das ist so. Also, das finde ich noch okay. Auch, dass er sie dann sofort zurückholt. Das wäre doof gewesen, wenn die das so lange hingezogen hätten. Aber diesen Spruch mit einer Frau am Steuer und auf dem Captain-Sitz, das ist hart Mitte der 90er gewesen halt. Ne?
Oder ich war doch damals auch schon scheiße.
War damals auch schon scheiße und würde selbst, wenn man könnte sogar sagen, ey, es gab ja davor schon genügend, warum soll es keine weiblichen Kapitäne gegeben haben? Wir haben ja auch Beispiele. Ne, die Enterprise B, beste Beispiel, nur mal so halt.
Ja,
ne?
Ich meine, da gibt es ja einige. Ich kann keine Anzahl oder Prozentanzahl von weiblichen Kapitänen benennen,
ja,
aber die Aussage ist halt einfach daneben, egal in welcher Zeit.
Total. Und, aber er lässt sich ja, ne, als dieser Asylantrag dann quasi kommt von Quinn und Janeway ist ja bereit, damit die diesen Kampf beenden, der ja 1000 Jahre oder noch länger hätte dauern können, dieses, wir springen hier so lange hin und her zwischen den Ebenen der Existenz, lässt sie sich ja auf dieses Hearing ein, hat aber natürlich eine schwierige Aufgabe, was auch Q ihr ja sagt. Er sagt ja, es ist für sie ist es natürlich schwierig. Entweder wird er für alle Zeiten eingesperrt oder er darf Selbstmord begehen. Das ist für sie eine Aufgabe. Mal sehen, ob die Hosen passen, sagt er. Weißt du, auch ein Satz, den er nicht beim Mann gesagt hätte wahrscheinlich.
Ja, genau, richtig. Ja. Das habe ich als sehr unangenehm empfunden. Ja. Und es wird ja impliziert, dass es nur um entweder Suizid oder ewiges Gefängnis geht.
Genau.
Aber, und das hatte ich ja vorher schon gesagt, ne, Janeway erkennt ja auch, dass es um mehr geht, um eventuell das Beenden unserer Existenz, unserer aller Existenz.
Ja, ja.
Und das ist eine Nummer größer. Und ich glaube, das ist eigentlich, ne, also das schlechte Gewissen zu haben, dass jemand Suizid begangen hat, weil man ihm die Freiheit gelassen hat, ob man nun pro oder contra Wahlfreiheit bei Suizid oder für Suizid oder unterstützt Suizid der Meinung ist. Aber das ist schon mal schwierig genug, aber die Nummer ist halt insgesamt viel, viel, viel größer. Und was ich finde, am Anfang nicht ganz klar wurde, ne?
Das kommt auch nicht, das wird auch gar nicht mehr so thematisiert.
Ja, genau.
Das ist mir jetzt beim Gucken auch nochmal aufgefallen, dadurch, dass ja dieses Fass aufgemacht wird, dass es ja auch so um alles gehen könnte, so. Das wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Das wird eher noch der Bestechungsversuch von Q thematisiert, dass er ihr dieses Bild von 1972, was die NASA gemacht hat, ist ein weltberühmtes Bild. Das ist echt, das ist eine Aufnahme von der Erde, von, wie gesagt, NASA-Foto von 1972. Das ist auch sehr bekannt, dass er ihr quasi so sagt, hier, hör zu, Schätzelein, auch genau auf diese Art, ehrlich gesagt. Er hat wirklich diese Art da so drauf und sagt dann, hier, ich kann euch nach Hause bringen, wenn du für das Q-Kontinuum dich entscheidest.
Ich fand, das war ja noch nicht mal das, also das ist schon schlimm genug, aber dass dann als Kirsche auf diese fettige Sahne noch draufkommt und wir leben happy ever after zusammen.
Ja, das ist, und das wird bei seinen späteren Besuchen immer schlimmer in der Hinsicht. Also hier geht es noch, macht er ja, er versucht ja noch so ein bisschen so mit, naja, also wenn ihr euch das in unserem Sinne ausgeht, dann könnte es sein, dass ich euch nach Hause bringe. Das ist ja sowieso die Problematik, die mit Q-Besuchen haben. Weil es muss ja immer irgendwie eine Erklärung geben, warum er sie nicht nach Hause bringt. Weil er könnte das ja quasi mit einem Fingerschnipsen machen halt. Das ist schon eine Herausforderung, die so drehbuchtechnisch haben, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, als Janeway, ich hätte ihn wenigstens gefragt. Ja. Ich hätte ihn am Ende gefragt, genau, hier bitte, du bist doch gerade so in, du bist doch gerade so in rebellischer Laune. Ne? Wie wär's denn, ne? Der eine kriegt Gift, der andere eine Heimreise, hä? Wie sieht's aus? Ich meine, für dich ist es ja wirklich ein Fingerschnippen und dann kommt er mir mit wahrscheinlich, ich darf mich ja nicht in die Geschichte ein, ihr werdet noch die Leben von ganz vielen berühren, aber ich hätte zumindest gefragt, ehrlich gesagt halt, ne?
Ja, also nochmal, um auf den Q einzugehen, er ist ja nach wie vor infantil, auch wenn er, und das widerspricht sich natürlich ein bisschen, wenn er quasi auf der Seite der Supermacht, und mit Supermacht meine ich halt auch wirklich dieser unendlichen Macht des
Q-Kontinuums.
Aber da fehlt mir einfach nicht nur die Begrifflichkeit, sondern auch das Begreifen, was das Q-Kontinuum überhaupt ausmacht. Sind die tatsächlich allmächtig? Und wenn es denn so ist, würde das nicht auch voraussetzen, dass man quasi jede Persönlichkeit annehmen könnte, auch einen weniger kindliche, ne? Weil der ist ja super infantil. Also Q hier an dieser Stelle, also in dieser Folge, sogar noch am wenigsten. Also
tatsächlich später, ist das so, finde ich auch, ja.
Also später wird er uns dann ja noch infantiler gezeigt, so wie er bei Picard immer war.
Aber ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Rebellentum, wo Quinn ihm dann später ja Props gibt und sagt, du warst anders halt, ne? Du hast einfach gemacht, auf was du Bock hattest und so halt, ne? Und hast genau die Sachen gemacht, die wir hier einfach nicht, weil wir uns so erhaben und so, und wir sind da so über den Dingen im wahrsten Sinne des Wortes stehen. Ich habe Ich habe vor ein paar Tagen eine Folge Angel besprochen. Da ging es auch darum, dass eine Figur zu so einer Art Gottheit aufsteigt. Und da gibt es sie ist in einer Folge nur in einer Szene zu sehen. Und das ist total lustig, weil du siehst sie auch im Himmel quasi, strahlend, weißes Kleid. Mhm. Ne? Und das ist ihre einzige Szene in dieser Folge. Und da steht sie da, guckt so in die Kamera und sagt, Gott, ist das langweilig. Und dann ist Ablende. Und vielleicht sind wir auch nicht geschaffen für sowas. Mhm. Also vielleicht ist das, was hilft dir denn, wenn du die ganze Zeit da oben sitzt und sagst so, Mensch, und Q ist dieses Infantile, ist ja, ich glaube, in erster Linie mal von seiner Konzeption als Gegenpool zu Picard entwickelt worden, dass sie ihn zu so einer Art, ne, aber wie wärst du, wenn du allmächtig wärst? Wärst du der gütige Peter? Oder wärst du vielleicht auch mal
ihr so ein bisschen... Ihr würdet alle brennen.
Ja, das ist nämlich das Spiel, auch.
Ich halte mich für moralisch, ich glaube, ganz gut gefördert, schon als Kind. Ne? Also ich glaube nicht, dass ich ein kaputtes Wesen bin. Das glaube ich nicht. Vielleicht ist es aber trotzdem so. Dennoch ist es so, wenn du dein Lieblingscomputerspiel 10.000 Mal durchspielst, beim 10.001. Mal nimmst du es vielleicht tatsächlich mal, du machst alles kaputt, du tötest jeden, den du siehst. Mhm. Vielleicht ist es so. Und die haben die Zeit, denn Zeit spielt für die ja scheinbar keine Rolle, für die Q. Und vielleicht ist es so, dass die halt schon alles gemacht haben. Und wenn wir im Q-Kontinuum sind, also dieser Straße-Abbild mit diesem Häuschen da und Vogelscheuche, die stehen ja da und echt an dieser Stelle denke ich mir, es ist, also das ist überhaupt nicht so mein Ding, weißt du, so eine verlassene Hütte und so. Das ist super langweilig. Wenn sich einer ja entleiben möchte, dann wohl eher die, oder?
Ja, aber vielleicht sind die auch einfach damit so zufrieden. Das gibt's ja auch, weißt du, so sagen, ich habe jetzt die höchste Form von Leben erreicht und damit ist okay, da lebe ich so vor mich hin und alles ist halt gut privat versichert und ist doch alles gut, so, ein fester Jackpot. Job, keine Kündigungsgeschichte, alle zwei Jahre ein Eingeld, Gruppenaufstieg, genau. Was will ich denn mehr? Und dann gibt es halt die so ein bisschen die Punker, die Rebellen an der ganzen Geschichte sind und die sind vielleicht dann unfassbar infantil. In dem Fall jetzt von Q, weil weißt du, wenn du jetzt, du hast jetzt eben gesagt, du hältst dich jetzt für so integer und auch, das ist aber durch deine Erziehung, durch dein Leben und so entstanden, wenn du jetzt diese Macht auf einmal bekommst. Aber was ist, wenn du diesen Weg halt nicht hattest? Und sind wir, ich glaube, wir von unserem Naturell sollten nicht so viel Macht haben. Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Ich sollte die auf gar keinen Fall haben.
Ich meine, man sieht ja in unserer Welt, was passiert, wenn man Menschen mehr Macht gibt als anderen. Da passieren halt Dinge mit diesen Leuten. Die entwickeln sich halt anders, weil sie diese Macht haben. Und ich glaube, auch genau darauf spielt das auch an. Ne?
Ja.
Es ist ja keine Allmacht, die wir erreichen können, aber das, was die Q haben, die haben Allmacht und werden deswegen wahnsinnig? Fragezeichen. Oder sind es halt einfach Trickster, die ja von Geburt aus Potenzial für Böses haben? Wobei, wir empfinden das als möglicherweise bösen Streich von Q, was er beispielsweise mit Picard macht oder eben mit Janeway und dann schnipst Quinn mal eben alle Männer weg und das ist ja auch gar nicht böse gemeint, so wirkt es auf jeden Fall nicht.
Nee.
Sondern das können Missgeschicke sein oder mal sehen, was denn ist. Ich richte ja keinen Schaden an oder vielleicht haben die eben einfach kein Gefühl für Moralität. Und die sagen sich, aha, das sehen die als moralisch schlecht an. Ah, das ist ja interessant.
Sie haben zumindest keine Etiketten, wenn sie Türen irgendwo, wenn sie irgendjemanden besuchen und so. Und du musst ja mal die sehen, also wie empathisch sind wir jetzt, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen hart, aber wie empathisch sind wir Ameisen gegenüber?
Ja, ja.
Weißt du, und das ist ja auch, wenn du so allmächtig bist, das ist ja das, eigentlich muss man sagen, ist ja schon so ein bisschen, vielleicht ist dieses, es ist wie ein Zeitvertreib. Picard und alles, was er mit ihm gemacht hat, wirkt wie ein Zeitvertreib von einer gelangweilten Gottheit, so ein Stück. Mhm. Und das spielt da auch ein bisschen mit rein. Weil, ich meine, für mich ist das unvorstellbar, dass man irgendwie alles gesagt, alles gedacht und alles erlebt haben kann halt, ne? Gerade in meiner Entgeltgruppe. Aber, weißt du, aber es gibt ja noch andere, die da drüber sind. Ich war noch niemals in New York mit meiner Entgeltgruppe. Und so, weißt du, mein Lieblingsstaat ist trotzdem der Sozialstaat, wenn es darauf ankommt. Nein, aber das ist, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wenn du dann irgendwann nach Milliarden Jahren oder wo Zeit wirklich keine Rolle spielt, diesen Status erreicht hast, wo du sagst, ich habe jedes Assassin's Creed einmal durchgespielt, ne, auf schwer, dann, da ist jetzt wirklich nichts mehr. Deshalb kann ich auch ein bisschen bisschen Quinn durchaus verstehen, dass er sagt, da ist überhaupt nichts Revolutionäres, nichts, kein spannender Gedanke mehr. Und so, das ist.
Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Quinn resigniert ist.
Nee, habe ich auch
Quinn,
nicht.
Quinn macht den nächsten Schritt. Das ist mein Gefühl. Hm. Komischerweise, wenn er dann tatsächlich stirbt, habe ich das Gefühl, oh, schön, er hat es geschafft. Und nicht im Sinne von, er ist erlöst, sondern. Also auf mich wirkt dieser Mann die ganze Zeit, Mann sag ich schon, ne, dieser Q, die ganze Zeit getrieben, die nächste Existenzstufe zu erreichen, nämlich Nicht-Existenz. Wer sagt denn, dass Nicht-Existenz schlechter sei als Existenz? Natürlich, wir als Lebewesen, ne, wir klammern uns an unser Leben, das ist natürlich, natürlich. Unverständlich, aber wer sagt denn, dass Nicht-Existenz schlechter sei?
Es wären meine letzten Worte gewesen.
Oh nein, es ist die Hölle. Ich hätte meine Unsterblichkeit nie aufgeben dürfen.
Nee, aber du hast total recht. Das sind, zum Ende, das würde ich gerne am Ende nochmal thematisieren, weil das Ende ist dann tatsächlich, da rächen sich die 42 Minuten und wir müssen jetzt schnell fertig werden. Mhm. Das ist dann leider so. Aber davor sind noch so ein paar andere Dinge, wo ich auch mal was loben muss. Nämlich, mir gefällt Tuvok ausgesprochen gut in dieser Folge.
Ja.
Also wirklich gut. Alleine wie er Quinn zurecht weiß, dass er sagt, ah, sie haben keine Etiketten, sie kommen ja einfach rein und so. Und ihn dann bereit ist zu vertreten und die beiden dieses Gespräch von Logik führen. Und er ihn auch argumentativ in diesem Hearing gut vertritt. Ihm dann aber im persönlichen Gespräch sagt, dass er ihn zwar vertritt, weil das seine Aufgabe ist, aber er ernsthaft seine Logik, keine Logik in seinem Verhalten sieht. Und er deshalb auch ihm das im Prinzip sagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde es eine Verschwendung, wenn du dein Leben beendest. Möchtest, deine Existenz beenden möchtest. Und ich finde, da ist Tuvok sehr stark argumentativ in dieser Folge.
Das fand ich nicht so. Also, ich weiß, was du meinst, aber ich habe das Gefühl gehabt, na gut, das ist, als ob er sagt, nee, deine Meinung ist falsch. Ne? Also, Punkt. So, das ist, so kann man nicht argumentieren, beziehungsweise, das ist kein legitimes Argument, das ist ein Scheißwort, aber egal. Das ist keine legitime Argumentation zu sagen, nee, du liegst falsch, weil ich habe eine andere Meinung.
Ja, aber ich finde, er macht das so nicht. Quinn fragt ihn doch danach. Er fragt ihn ja konkret, er sagt es ja auch nicht ungefragt, sondern sagt, finde dankbar, dass sie da auf meiner Seite sind und so. Und er sagt, das bin ich absolut nicht und so. Und dann erklärt er es ja mit seinem Verständnis halt von Logik. Und ich finde, er macht das nicht so, also auf mich hat es zumindest nicht so gewirkt. Ich weiß natürlich, was du meinst. Wer hat das schon bei so einer Situation, wer hat schon recht? Wir reden über etwas sehr Persönliches. Also viel persönlicher kann es ja gar nicht gehen. Und es geht ja oft darum, es wird hier in dieser Folge ja auch gesagt, wenn die Rechte eines Staates über dem Rechte eines Individuums stehen, dann ist es vorbei.
Ja? Genau. Und das finde ich, das ist gut, das ist richtig stark, so will ich es auch haben. Und ich hatte mir zwischenzeitlich auch überlegt, es wäre ja eigentlich cool, wenn er sagt, mir geht es eigentlich nur ums Recht zu sterben. Es geht mir nicht darum.
Stimmt, ja.
Ne, also ja. In unserer Gesellschaft ist es halt auch so, wir könnten das Recht auf assistierten Suizid haben, wenn es uns wirklich schlecht geht und wenn so ein paar Bedingungen erfüllt sind, aber das ist halt ganz, ganz, ganz schwierig bei uns. Und bei ihm ist es halt so, bei Quinn, er kann nicht sterben.
Ja.
Er ist nicht so allmächtig, dass er das kann. Also von Allmacht kann keine Rede sein, denn er kann nicht ja, selbstverständlich. Also komischerweise kann ein anderer
Quinn geben, ne?
Genau, diese Sterblichkeit geben oder die Unsterblichkeit entziehen.
Vielleicht,
er selbst aber nicht.
Vielleicht potenziert sich das hoch, wenn es mehrere machen. Weißt du, wieso, wenn wir die Kräfte vereinen, Erde, Feuer, Wind, Wasser. Und so. Das widerspricht sich so ein bisschen. Aber du, das ist ja schon die alte philosophische Diskussion. Ja. Kann Gott einen Stein schaffen, den er nicht heben kann? Also entweder kann er den Stein nicht schaffen, dann ist er nicht allmächtig, oder er kann ihn schaffen und dann kann er ihn nicht heben, dann ist er auch nicht allmächtig.
Genau.
Ja? Und das ist ja eine Endlos-Diskussion. Ne?
Genau, aber wenn ich mal über diese kleine Hürde hinwegsehe, dass er sich selbst nicht sterblich machen kann, hätte ich, und im Nachhinein finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie es nicht so gemacht haben, weil das wäre irgendwie moralisch eine schlechte Nachricht gewesen oder eine schlechte Message dieser Folge gewesen, wenn er dann gesagt hätte, nein, mir ging es nur darum, das Recht zu haben. Ja. Ich finde es aber cool, dass sie es am Ende durchgezogen haben, um zu sagen, die Leute, die tatsächlich selbst sich entleiben wollen, weil es denen echt schlecht geht. Und das haben nicht andere zu entscheiden, sondern eben diese Leute.
Das ist ja die Argumentation, die deshalb gucken sie sich das Kontinuum ja an, weil sie ableiten, sie leiten das ja ab irgendwie aus diesem bulliarischen Recht da irgendwie, wird dann ja gesagt, das ist berechtigt, wenn du Schmerzen hast oder verzweifelt, also ich glaube Schmerzen wird da genannt und der sagt, das ist ja eine Form davon, sie zwingen mir die Unsterblichkeit auf. Originalzitat, sagt er. Und dann sagt er, ja, was bedeutet denn Schmerzen haben oder ne, leiden zu müssen? Ne? Und ich leide doch unter dieser Situation. Und das ist ehrlich gesagt, das ist schon eigentlich recht deep, in was die da gehen, auch wenn sie es dann, dann doch ein bisschen, das in den 42 Minuten leider dann doch ein bisschen sehr an der Oberfläche bleiben müssen. Ne?
Ja, aber ich finde es eigentlich gut genug bearbeitet, dass am Ende auch konsequent dieser Weg gegangen wird. Ne? Und wie gesagt, ich hatte mir gewünscht, dass es, also zwischenzeitlich hatte ich mir gewünscht, vielleicht kriegen sie den Dreh noch und ich würde ihn eigentlich gerne wiedersehen. Ich würde Quinn gerne wiedersehen.
Ja.
Aber ich finde es auch gut, dass sie es durchgezogen haben. Star Trek ist an vielen Stellen viel zu inkonsequent. Und am Ende zeichnet sich so ab, und wir können ihn da und dahin packen. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, weil er weiß ja alles. Aber jetzt ist er sterblich und dann packen wir da und dahin. Im Grunde das, was sie auch mal mit Q auf der Enterprise gemacht hatten zwischenzeitlich.
Stimmt, das ist genau dasselbe, ne?
Ja. Genau. Aber hier ziehen sie es durch. Also der Quinn geht diesen Schritt und witzigerweise mit Hilfe von Q.
Ja, aber witzigerweise ist auch diese Diskussion, die Janeway und Chakotay in seinen wenigen Sätzen in dieser Folge hat, ist genau das, wo er sagt, ja, wir könnten ihn in die Astro, hier die Sternwarte geben, aber dann brauchen wir eigentlich überhaupt niemanden, weil der ja alles weiß. Aber welche Funktion könnten wir ihm nicht zuweisen, die im Prinzip, wo er nicht überall alles, aber was ist dann daran falsch? Im Prinzip haben sie das später mit Seven of Nine genau dasselbe gehabt im Prinzip.
Naja gut, sie ist nicht allwissend, aber ich finde es, ich habe auch überlegt, ne, warum stecken sie ihn nicht irgendwo hin, wo er alles verbessern kann?
Ja, ja.
Die haben nicht vor, diese Station zu verbessern. Sie wollen ihn in eine Mannschaft integrieren. Es geht nicht um die Voyager in diesem Fall, bei dieser Entscheidung, sondern es geht um Quinn. Und das ist schön. Wo könnten wir ihn hinpacken, dass er sich wohlfühlt? Und das ist eine coole Message. Das ist richtig gut. Das hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben, dass sie, weil ich habe auch, ich selbst in meinem Optimierungswahn sage, ja, packt ihn dahin, wo er am besten, wo
Antrieb,
er effizient Antrieb, ist. Antrieb. Genau, Antrieb. Oder was auch immer. Er weiß, hier gibt es ein Wurmloch und zack, nächste Woche sind wir zu Hause.
Wäre wahrscheinlich
so. Einfach wäre es gewesen.
Genau. Also, das wäre wahrscheinlich, die Rückreise wäre schwer zu, dann hätten die jede Woche die Erklärung, warum Quinn keinen Weg einfach so findet, dass sie dass sie da hinkommen. Das ist ja schon, also ich hätte es mir auch gewünscht, ich hätte mir das auch aufgeschrieben, er wäre wirklich auch eine Bereicherung für die Serie gewesen. Ich glaube, dass das wirklich cool gewesen wäre, wenn wir ihn zumindest noch eine Weile dabei gehabt haben. Das war jetzt das war offensichtlich aber auch nie wirklich der Plan. Ich muss aber auch dazu sagen, Janeway steht hier vor einem moralischen Dilemma, das steht sie öfters ja auch in der Serie. Aber es ist nicht ganz dieses Tuvix-Thema, wo man heute noch drüber diskutiert, warum sie ihn nicht Nilok genannt haben. Aber nein, also da wird ja heute noch groß im Fandom rauf und runter diskutiert. Hier muss ich sagen, wird ihr die Entscheidung am Ende so ein bisschen zu leicht gemacht. Wir haben ja schon über diese furchtbare Q ist im Bett auf einmal, das war ja schon bei Picard. Bei Picard musste ich sehr drüber lachen, ehrlich gesagt. Da fand ich es irgendwie Moin Jean-Luc und so. Aber hier ist es halt übergriffig my ass und abseits von diesem Schlafgewand, Alter, wer hat dem denn diesen Schlafgewand angezogen mit dieser Mütze und so. Da sagt er ihr ja, okay, ich sehe das hier mit der Erde, der Deal wird nichts, weil sie sind da moralisch der Sache halt, ne, also da lassen sie sich nicht drauf ein, was ich auch gut finde, das passt zu Janeway auch in dem Fall. Aber wir bieten ihnen dann Folgendes an. Wir bieten ihnen an, dass er nicht auf Ewigkeit eingesperrt wäre. Halt, sondern dass er quasi einen Betreuer kriegt. Jemand, der auf ihn aufpasst.
Ne? Was auch immer das heißen mag.
Was auch immer das heißen mag,
ja. Und da habe ich noch gedacht, what? Was machen die? Die sperren ihn quasi nicht ein, sondern geben ihm Hausarrest? Oder was soll das sein?
Ja.
Also er steht halt unter Beobachtung. Das ist doch genauso. Also im Grunde haben sie nichts verändert.
Also sie haben es nur ein bisschen passabler gemacht, ein bisschen das Gefängnis ein bisschen angenehmer gemacht.
Genau.
Weil in dieser Abschlussrede von dem Hearing sagt ja, gibt ja Janeway beiden Seiten was mit. Einmal Q, ne, dass sie im Prinzip sagt, dass sie seine Argumentation auch, also für beide Argumentationen ein gewisses Verständnis hat, aber dass sie mehr der Argumentation von Quinn folgt, das Recht des Individuums in dem Fall, weil sie sagt, nur die Angst bei den Qs ist ja, dass dann sowas in dem Kontinuum passiert. Aber ich sagte nur für die Wahrscheinlichkeit oder eventuell, da mache ich das nicht. Mhm. Weil wir wissen nicht, ob es dazu führt. Wir können es denen, vielleicht sagen wir es denen ja gar nicht. Vielleicht klauen wir einfach die nächste Ausgabe von The New und so, und dann steht das. Wir sehen, dass der ja auch Artikel da drin veröffentlicht. Fand ich übrigens total super mit diesem Bild. War mein letzter Artikel, den ich hier veröffentlicht habe. Danach haben sie die Druckerpatrone, aber die Druckermaschinen weggebaut. Da habe ich auch gesagt, das muss noch, das sind alles Metaphern, oder? Die haben nicht, genauso als Q gesagt wurde, du wurdest doch auch schon mal für, es wird ja zwischendurch gesagt, sein Wunsch ist ein Zeichen von Geisteskrankheit, wird ja so impliziert. Mhm. Und da wird ja gesagt, Q, du, die hat man das ja auch mal vorgeworfen. Wir erinnern uns damals, wo er auch ohne Kräfte an Bord der Enterprise war. Mhm. Und da sagte er als einzige Antwort, meine Strafdatei wurde gelöscht. Und da habe ich mich gefragt, meinst du wirklich, sie haben seine Strafdatei gelöscht? Das fand ich irgendwie super, dass
das er das sagte. Nein, das ist doch einfach wieder so, das ist so diese Trickster-Argumentation.
Oder?
Ja. Nee, also so wirklich verschränkte Arme und so, nee. Ist nicht. So, es ist halt Q, ne?
Ja.
Und dass sie sagt, am Ende, auf eins konnte ich mich verlassen, dass du nicht lügst. Also darauf konnten wir uns immer verlassen. Und das stimmt ja nun eigentlich.
Nein, überhaupt nicht. Da ist Q auch zu weit durchgekommen. Also alleine, ich bin schon zusammengezuckt, als er sagte, was habt ihr mir alles zu verdanken? Ich hab euch, das hat euch vor den Borg gerettet. Er ist dafür verantwortlich, dass die auf die Borg gestoßen sind, lange vor deren Zeit. Okay,
was wir aber nicht wissen ist, vielleicht wäre die Föderation, die Sternenflotte nicht vorbereitet gewesen, wenn sie dann auf die Borg, auf vielleicht übermächtige Borg, die alles schon assimiliert haben, werden sie dann mit den Borg nicht fertig geworden.
Weißt du, das könnte sein, man könnte noch weiter argumentieren und sagen, hätte ein Q nicht den Vorgänger von dem Riker gerettet, wäre Riker nicht geboren und Riker hätte bei Best of Both Worlds halt nicht Picard retten können, weil er hat ja die Mission geleitet. Der Rettung.
Ja gut, dann hätte es halt jemand anders gemacht.
Ja, also aber keiner so gut wie Riker.
Ja, natürlich.
Das ist, weil keiner so, was hast du denn gegen Riker, Peter?
Na, was hast du denn? Der misshandelt meine Diana immer.
Du bist doch aufgesprungen, als du ihn gesehen hast und gesagt, das ist doch sicher Thomas Riker.
Genau, das ist er nicht. Das sehe ich so.
Mein Thomas, die Haare sind doch ganz anders, doch mein Thomas.
Und die Uniform, also in dieser Uniform wäre der nicht
hier. Nee, aber also da muss ich sagen, da haben sie doch, also er erwähnt das ja mit den Borg zweimal. Ich habe euch die Borg vorgestellt und wir haben euch ja im Prinzip vor dem Borg gerettet. Mag sein, dass es so hingedreht ist mit, okay, sie hatten dann Zeit, sich vorzubereiten und den guten Riker hat es ja auch dann im Stuhl gehalten und so, aber es ist trotzdem, ich finde, da hätte man ihm zumindest sagen müssen, du Penner, ne? Du hast uns da hingeworfen.
Das Argument kam nicht, ne?
Nee, gar nicht.
Aber genau dasselbe habe ich auch sofort gedacht.
Also da hätte man nochmal sagen müssen, ja, danke nochmal dafür. Ne? Also das hat er
nicht. Danke. Danke, echt.
Das hat man nicht. Das hat man nicht. Hättest du nicht wenigstens bei denen die Erinnerung daran löschen können, dann wären die nicht, hätten sie sich nicht auf den Weg zu uns gemacht und so. Es war aber Q-Who war das ja, glaube ich, die Folge, ne? Das war schon aber eine bemerkenswert gute Folge bei TNG.
Ja, natürlich. Ja, also bis auf diese, was dann an Borg alles dahinterher kam. Also ich meine, ich fand die als Gegner gar nicht schlecht, aber wir schweifen ab.
Aber irgendwann war es zu viel mit den Königinnen und so.
Genau, richtig. Ja, okay, aber diese Folge, ich mag John Delancey.
Absolut.
Und er ist ein geiler Schauspieler und ich glaube, also ich bin ich immer begegnet, ich weiß es gar nicht, und er ist also das, was man so sieht, so wo er quasi nicht in Character ist, da ist er halt auch ein witziger Typ, ne? Wie viele Schauspieler, die wir schon gesehen haben mittlerweile, sind das halt echt ganz normale Menschen.
Ja.
Und aber John Delancey ist halt einfach nochmal eine Spur cooler, wenn er dann über seine Boote spricht und so weiter. Und so ein ähnlicher Trickster ist er halt auch, wenn er den Q spielt. Deswegen passt diese Rolle wirklich super bei ihm.
Ja, absolut. Der Part dann, was Janeway in dem Urteil des Hearings dann auch noch zu Quinn sagt, ist ja im Prinzip, Ihnen würde ich gerne sagen, also sehen Sie das Ganze als eine neue Reise an, als eine Bereicherung des Lebens, toll und so halt. Ne? Und Sie haben jetzt die Chance, dadurch, dass Sie sterblich sind. Denn das ist ja jetzt im Prinzip seine Strafe irgendwie, also so ganz kommt das irgendwie nicht heraus, also er gibt ihm ja quasi Sterblichkeit, also es war ja der Deal, dass er ihm die Möglichkeit gibt, ne, und das macht er halt, indem er ihn, also nicht die Möglichkeit gibt, sich mit seinen Mächten umzubringen, sondern dass er ihn sterblich macht halt, ne, und da sagt er ihm, denken Sie mal drüber nach, geben Sie der Sache doch mal eine Chance, jetzt sind Sie sterblich, ich sag Ihnen einmal, Warp-Antrieb, das reicht schon. Ne, also das ist hier eine Todesfalle, dieses Ding. Wissen Sie, wir werden die also Wahrscheinlichkeit, stimmt, dass genau. Wir überhaupt alle hier zurückkommen, ist so minimal.
Ich sag nur ne? Kayson.
Alter, ich sag, und wie Kayson, wie sag ich Ihnen, das ist unser größter Gegner, den wir haben. Und gucken Sie sich mal diese Friesen an und so halt. Ne? Also Quinn, da werden Sie eine Bereicherung hier. Oder Quinn hätte voll bei den Kaysonistern mitgemacht. Er ist voll so im Game, weil er wie so ein Kind ist und macht so voll bei den Kayson mit und so. Und
wird eine ganz große Nummer,
die Quingon. Nee, aber das sagt sie ihm ja und das finde ich so, das wäre eigentlich schön gewesen, wenn die das ein, zwei Folgen irgendwie thematisiert hätten, aber gut, es ist halt wirklich das verdammte 42-Minuten-Geschichte, weil dann ist nur kurz das Gespräch noch mit Chakotay und dann halt, kommen Sie bitte zur Krankenstation und dann wird uns halt gesagt, dass er an ein Gift gekommen ist, da gibt es auch kein Heilmittel, ja, es ist aber so tödlich, dass er trotzdem noch 30 Sekunden Zeit hat, was zu sagen, ne, und
bis zum Abspann reicht
es noch. Sagt er noch, das Einzige, was ich mir wünschte, ist, es nicht genommen zu haben. Entschuldige. Nee, er sagt ja so als letzte Worte quasi, ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie mir das hier ermöglicht haben halt, ne?
Genau.
Und dann ist ja kurz die Diskussion, wie er an das Gift rangekommen ist. Also, Tuvok, der gute Ermittler, sagt zum Doktor, sag mal, hast du hier irgendwo Gift? Der sagt, nee, ja, die Replikatoren machen auch keins, auch ein schöner Side-Fact, dass die nichts Giftiges erzeugen. Und dann taucht halt Q auf und sagt, nein, er hat's von mir und ich galt als der Unbezähmbare, aber eigentlich war er es und ich bin hoffentlich ein guter Schüler.
Genau, also er hat tatsächlich von Quinn gelernt. Quinn wirkt ja als instabiler die ganze Folge über als Q, aber scheinbar war es nicht, sondern er hat die ganze Zeit dieses Ziel vor Augen gehabt. Was ich dann am Ende aber ein bisschen einen merkwürdigen Twist fand, ist, dass das dann so schnell ging. So
von das ist das
Problem. Ja gut, jetzt ist er sterblich und dann machen wir ihn auch gleich kalt, obwohl wir das vorher die ganze Zeit bekämpft haben und auch, sie können sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das wird. Na gut, dann tötet man. So, das ging mir zu schnell.
Es wäre, wenn die da, wie gesagt, es ein paar Folgen gemacht hätten und man sieht, dass er damit zu so diesem Leben nicht klarkommt und pipapo, dann hätte das noch irgendwie so, hier ging es auch so nach dem Motto, hey, hast du nicht zugehört, was die gesagt hat, Quinn? Hast du nicht, hätte ich noch geschüttelt, hast du nicht zugehört, was die Frau dir gesagt hat? Mensch, Quinn, der Doktor hat jetzt echt Probleme, wegen wo das Gift herkommt und so. Nee, und das war, was wäre das Gift? Ja, es ist, er hatte Bluthochdruck, der lautlose Killer. Über 50 Jahre hat ihn das Zeug quasi. Nee, aber. Nein, das ist jetzt total. Nein, wir wollen
50 Jahre später.
Es wäre besser gewesen, wenn wir noch ein paar, also vielleicht noch wenigstens eine Folge oder eine Viertelstunde noch Zeit gehabt haben, zu sehen, dass er es versucht hat halt, ne?
Ja, was mir allerdings zu dark geworden wäre. Das wäre halt eine Deep Space Nine-Folge geworden, wo man die ganze Zeit im dunklen Kämmerlein sitzt und darüber grübelt und sich noch ein paar Gespräche mit anderen Leuten. Das wäre nichts für mich gewesen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre vielleicht spannend gewesen. Vielleicht wäre was Cooles draus geworden und vielleicht. Und du hättest das gut gefunden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber das wäre keine Folge für mich geworden, wo es so grüblerisch und wirklich dark wird. Ich brauche ein optimistisches Star Trek.
Ja, dann schnell, zack und weg.
Ja, ne? aber ich finde diese Lösung, ne, er hat ja seinen Frieden gefunden in seinem eigenen Tod, den er die ganze Zeit angestrebt hat. Das ist nicht dark im eigentlichen Sinne. Es ist schon ein bisschen grisly, weil das um den Tod geht. Aber der ist ja, Spoiler, der wird uns alle ereilen. Ja. Früher oder später wird das passieren. Und wenn jemand tatsächlich leidet, und diesen Weg geht oder zumindest keine Hoffnung mehr sieht, dann soll er seinen Frieden darin finden. Und das finde ich nicht dark, sondern im Gegenteil. Ich finde es eine super schöne Lösung in diesem Fall. Und da sind die 42 Minuten sicherlich ein bisschen zu knapp, um das richtig zu erörtern.
Das ist das Problem, ja.
Aber ich finde, für mich hat das Pacing geklappt.
Ja, nee, es ist auch nicht schlecht. Also es ist, ich finde nur, man sieht es halt, so wenn man das so aus heutiger Sicht, wo man sieht, dass wo Folgen so also eher so ein bisschen mal zu lang sind als zu kurz. Und bei, wenn ich dann solche Folgen mir angucke, dann denke ich mir, oh, noch 2-3 Minuten wären vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber es ist halt auch ein guter Abgang von Q in dem Moment, wo er dann noch gesagt bekommt, als er sagt, er hat gesagt, er hat mir ein bisschen geschmeichelt, gesagt, ich bin der Unbezähmbare. Ja. Und so noch. Und dann sagt, ich glaube, Janeway sagt zu ihm, glaube ich, ja noch, das Continuum wird darüber nicht glücklich sein. Und er sagt, das hoffe ich auch. Mhm. Also das finde ich, das ist eine ganz, ganz tolle Szene. Und das wäre der Moment gewesen, wo ich ihm das untergeschoben hätte, mit dem nach Hause fliegen. Weißt du?
Ja,
hat
genau.
Gesagt, übrigens, Quinn hat gesagt, du würdest es nicht schaffen, uns nach Hause zu kriegen. Aber hey, in deinem Alter und so, na, das ist schon verständlich. Mhm. Was hat der gesagt? Ja, der hat gesagt, der kann. Ne? Und offensichtlich ist er ja nicht allmächtig, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Oder das Kontinuum ist auch nicht so allmächtig.
Oder willens.
Ja, vielleicht sind die auch ein bisschen überschätzt. Weißt du, vielleicht können die doch vieles nicht. Also, und vielleicht haben die so, die machen ja Zeitungen und so ein gutes Marketing halt irgendwie. Weißt du, ich meine, ich habe auch ganz, nicht ganz den Satz kapiert. Ich hatte ihn mir extra aufgeschrieben. Ich hatte das nicht verstanden. Da kannst du mir vielleicht helfen. Irgendwann drin sagt, in der Folge sagt Quinn, das Kontinuum ist ja sowieso sehr dual. Denn auf der einen Seite verbieten sie Selbstmord, aber erlauben die Todesstrafe. Wo wurde denn je ein Q getötet? Ach, stimmt. Die Eltern von dem, ach, vergiss es, in dem Moment habe ich es. Die Eltern von der jungen Q. Mhm.
Die führen auch später Krieg. Oder haben die, war das davor die Folge? Weißt du noch, ich dachte, es ist eine Holodeck-Folge, wo Janeway in Bürgerkriegs, also amerikanische Bürgerkriegsklamotten,
stimmt,
so ein Kleid und so. Und dann führen die Krieg gegeneinander. Die töten sich also gegenseitig. Es wird ein bisschen, hat das so ein kirchliches Geschmäckle.
Ja,
Suizid ist eine Sünde, aber hey, gegenseitig abstechen ist voll okay.
Ja. Das ist in dem Moment, weißt du, das ist komisch. In dem Moment, wo man danach fragt, fällt es einem selber manchmal ein. Das war ja wirklich, es gibt ja bei diese auch ein bisschen cheesy Folge mit der jungen Q. Ich glaube, Olivia de Boer hat die gespielt, die dann auch in Riker, der kann ja nicht anders, er ist so ein süßer Typ.
Du meinst, das ist die, sich dann mit Q paart und wir sehen das auch, ne?
Nee, das nicht, aber sie ist ja auch dann eine Q und dann in der Folge kommt ja raus, dass ihre Eltern vom Continuum getötet wurden, weil sie sich irgendwie auf der Erde versteckt hatten und dann ist irgendwie ein Tornado, hat die weggeweht und das Tornado-Zerstörungsprogramm hat
sich funktioniert. Das ist eine coole Story, ich kenne die Folge nicht.
Das ist eine Folge aus TNG.
Ehrlich, ich habe sie gerade voll nicht auf, ich habe sie also, nicht auf dem Schirm.
Und da erleben wir, dass die Qs ja im Prinzip die Eltern, weil sie abgehauen sind, getötet haben. Also das meint er wahrscheinlich mit Todesstrafe ist erlaubt. Google einfach Olivia de Boer, da weißt du schon alles, glaub mir.
Okay.
Ja, aber das könnte es ja gewesen sein. Nein, aber warum ich mal über die Folge reden wollte, ist, ich finde die einfach, ich mag so Folgen, die so moralische Dilemmas aufwürfen und mal kriegt Star Trek besser hin, mal schlechter. Es gibt aber Sachen, wenn du über Folgen noch nach Jahrzehnten quatschst, wie beispielsweise bei Tuvix, das ist so eine Folge, oder auch die Folge, auch überraschend viel bei Voyager, witzigerweise, die Folge, wo der Holodog in dieser Schleife gefangen ist, wo er immer sagt, ich hatte hier zwei Patienten, beide dieselben Verletzungen. Aber dann habe ich lieber meinen Freund gerettet als den Gaststar der Woche.
Das darf ja wohl nicht sein.
Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wieso habe ich mich denn für ihn entschieden und nicht für sie? Und so, er war ein Hauptcharakter seit 137 Folgen dabei. Sie war zum ersten Mal dabei. Die war noch nicht mal im Vorspann. Wie konnte ich mich für ihn entscheiden? Ne? Genau. Und, weißt du, das wären die Unterschiede gewesen, die wahrscheinlich in Character nicht gut funktioniert haben. Ja. Und so. Nein, aber das sind so Momente. Da hat auch Janeway durchaus mal so ihre Glanzstunden gehabt. Ich finde auch hier auch so mit dem Urteil und wie sie es begründet, sowohl in beide Richtungen, dass sie beiden so ein bisschen was mitgibt, das macht sie sehr, sehr gut. Und das gibt ihr auch was, wo ich sage, ja, das passt so, das ist der, es gibt den richtigen Weg, den falschen Weg und den Janeway. Weißt du? Und da gibt es, ist ja auch geil, mal eben so jetzt mal eigentlich Götter aus unserer Sicht bei dir im Hearing zu haben. Ne, und dann zu sagen, so, ne, meine Freunde. Jetzt geht's aber ab hier.
Genau.
Ne?
Ja, also ich meine, die lassen sich ja darauf ein. Also,
ja, klar.
Aber ich meine, was sind das für Wesen, die sich auf die moralischen oder die, ja, die Entscheidungen von für die Ameisen herablassen, um dann wirklich so was Fundamentales zu entscheiden.
Was das Universum, gelangweilte ja. Götter.
Gelangweilte
Götter.
Weil das ist alles nur ein Spiel.
Es ist alles, das ist vielleicht so ein Spiel. Es ist der wir haben ja über diese Szene mit Tuvok, wo wir so ein bisschen unterschiedlich sagen, ob das jetzt so ein bisschen von Tuvok. Aber weißt du, Quinn sagt zu ihm, danke für diese Meinung, denn die hat mich überrascht. Mhm. Die hat mich überrascht. Mhm. Und jemanden wie mich zu überraschen, das ist ein Geschenk. Danke Ihnen. Also...
Oh? Gut, okay.
Das war schon gut, oder?
Ja, das war schon gut, aber mich hat auch mal jemand so beleidigt, so von wegen, hey, die Klamotten sehen absolut scheiße aus, aber die stehen dir.
Nee, echt?
So ungefähr fühlt er sich schon ein bisschen an, so von wegen, oh, das hat mich überrascht, dass ich sowas Dummes gehört habe. So, nein, so fand ich das nicht. So
nee, aber das mit den Klamotten, die sehen scheiße, das ist aber schon sehr, sehr deutlich gefärbt. Du musst das anders machen. Du musst zum Beispiel sowas sagen wie, das macht total Sinn, was du sagst. Mhm. Weißt du, das ist so, damit sage ich ja nur super und so, aber du weißt genau, wie ich es gemeint habe. Weißt du? Das macht total Sinn, was du sagst. Du weißt, dass ich es nicht so meine. Genauso wie, ich versuche im Moment im beruflichen Umfeld Leuten Telefongespräche immer zu beenden mit dem Satz, ich vergebe dir. Und dann ist erst immer so ein Schweigen und dann was? Ich sage, ich vergebe dir. Und dann, danke. Völliger Zusammenbruch, emotional. Ich versuche einfach etwas mehr Göttlichkeit in so Gespräche zu kriegen. Aber sogar, du musst mal gucken, wie Leute sagen, ich vergebe dir.
Was?
Ja, im Telefon siehst du es halt nicht. Ne? Es ist so, ich mach's auch in live. Weißt du, das ist total, was? Und dann, komm her. Dann genau. Also egal mit wem, lass es einfach raus, weißt du, das führt dann zu so einer Wall of Gefühle und so halt. Ne? Nein, aber wie gesagt, ich hab irgendwie so ein Fable für diese Episode und finde es witzig, dass ich damals die Sachen, die ich nicht gemocht habe, nämlich wie dieser Part im Q-Continuum, heute total schätzenswert
finde. Ja, weil das viele Metaphern enthält und ich mir jetzt, aber ich meine, gib mir ganz genau so, ich mir jetzt auch Gedanken mache, was könnte denn, ich meine, er beschreibt das ja auch, die Straße ist der Ein- und Ausgang vom Kontinuum. Ihr könnt das nicht verstehen, deswegen benutzen wir dieses Dia für euch.
Ja.
Und dieses Haus ist halt dieser Ort, wo wir sind und wir sind eigentlich viel, viel mehr. Das ist nur ein Auszug und dieser Flipperautomat, diese Dinge, die da stehen und so weiter. Eigentlich müsste das ja richtig vollgeramscht sein, weil dort quasi alles stattfindet. Alles. Aber das geht nicht und deswegen haben wir die Galaxie als Flipperautomat. Wir haben die Erde als Spielkugel auf so einem Cricket.
Oder ja, so, keine Ahnung. so Minigolf, so in der Art, ja.
Ja. Und diese Zeitungen, die wirklich Alpha und Omega darstellen, weißt du? Ja. Das ist schon cool gemacht, aber damals, da geht es mir ganz genauso wie dir, habe ich das entweder nicht verstanden oder nicht verstehen wollen ich fand es langweilig oder ich weiß es nicht.
Ich weiß noch, wie ich damals dachte, das kann doch nicht das Q-Kontinuum sein, das ist ja total, obwohl da wäre ich auch immer abgehauen und so, aber das kann doch nicht wahr sein. Ich habe es damals einfach auch nicht gecheckt, dass das einfach nur eine Metapher ist, dass das Gehirn irgendwie von den Besuchern in dem Fall das erfassen kann, was sie damit sagen wollen halt. Ne? Das musst du wahrscheinlich, beim echten Gericht wird es auch ein bisschen schwer, wenn du dem Richter sagst, können wir uns den Tatort ansehen, aber wir können nicht euch den echten Tatort zeigen, aber so einen, wo wir sagen, wie wir es meinen. Ja, ist kein Ding. Also, das ist meine Kirche. Hier habe ich gebetet zu Gott. Ich vergebe Ihnen, euer Ehren. Oh, kommen Sie her. Und so, weißt du. Ja, das wirst du wahrscheinlich nicht durchkommen, aber in dem Fall macht das total Sinn. Und natürlich sind da einfach Budgetbeschränkungen. Und deshalb finde ich heute diese Idee mit diesem The New, The Old und einfach so eine Weltkugel und diesem, er spielt quasi an dem Galaxy Flipper Automaten. Einfach so clever gelöst, auch mit der Sternflottenuniform, die einfach an der, ne, es ist eine Vogelscheuche. Vor allen Dingen macht es da ja keinen Sinn, weil sie ja da gar kein Feld haben, wo sie, ne, also es ist total sinnlos, dass die so am Haus steht.
Ja, aber auch, dass die eine Sternflottenuniform anhat, eine alte abgewetzte.
Das war noch die von Jonathan Frakes, die er anhatte, unmittelbar davor, mit dem Phaser. Ich glaube, weil sie einfach so ein bisschen den Crush auf die Menschheit, du weißt ja, die Menschen sind
ja,
da,
genau.
So ein bisschen zeigen wollen. Es muss ja einen Grund dafür geben, dass die nicht ständig bei den Romulanern auf den Sack gehen.
Genau, die haben nämlich eine Erdkugel gespielt in diesem Spiel.
Ja. Gibt's irgendeinen Cue, der bei den Cardassianern abhängt? Weißt du, und den voll auf den Sack geht oder so. Oder bei den Breen.
Also, genau, die hätten auch solche Beispiele herauszaubern können. Aber nein, es waren alles menschenbezogen. Die hätten auch sagen können, ja, hier, das sind solche Dinosaurier, ja, ohne die hätte es heute Menschen nicht gegeben.
Ja,
ne?
Ja,
das richtig. Ist euer ja. Urgroßvater quasi.
Ja, hm? Richtig, ja. Ja, gut, aber das ist dann halt den Beschränkungen geschuldet, schlicht und ergreifend. Natürlich. Und dafür finde ich das, ehrlich gesagt, ja. noch gut gelöst. Und alleine für den Satz, wir waren alle schon mal die Vogelscheuche, um so ein bisschen diese Sinnlosigkeit und einfach Hauptsache irgendwas sein oder irgendwas spüren oder so, dann zu haben, das sagt es ja auch halt. Ne? Zumal es ja sowieso interessant ist, wie man da ein Gefühl für Langeweile entwickeln kann, wenn man es nicht anders kennt. Weißt du, also es ist ja häufig dann so ein Gefühl von Vermissen oder da fehlt was, was du ja wahrscheinlich nicht hast, wenn du, ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, stell mal vor, du hast das ganze Universum ist dein Spielplatz, du hast alles an Möglichkeiten, du kannst doch
nicht fertig schon
sein, oder?
Ja, du hast,
aber du kannst doch nie fertig sein.
Aber oder? Die sind fertig. Das ist ja das, was die uns zeigen. Das ist für uns nicht verständlich. Die haben ja endlos viel Zeit und nicht, da meine ich nicht, dass die über diese 13, so und so viele Milliarden Jahre hinausgehen, sondern innerhalb dieser 13,8 oder 7 Milliarden Jahren, innerhalb dieser Zeit haben die unendlich viel Zeit. Das heißt, jede Sekunde ist für die endlos. Die können jede Sekunde immer wiederholen. Wir kommen an den Urknall, was übrigens physikalisch totaler Blödsinn ist.
Ja, auch
müsste als ja außerhalb des Raumes sein, der noch gar nicht existiert.
Ja,
das funktioniert nicht.
Es wird noch viel schlimmer, als sie dann sagen, und jetzt strahlen wir mal ein paar Protonenstrahlen raus oder so. Damit greifen wir auch noch ein, weißt du? Ja. Aber was dann faszinierend ist, ist ja eigentlich ein Gedanke, der so in so einem Halbsatz noch drin ist. Wenn du so alles hast, alles kannst, alles weißt, also dann trotzdem ist die größte Angst die Angst vor dem Unbekannten. Denn das dürfte es ja nicht geben.
Ja, ein Unbekanntes dürfte es tatsächlich nicht geben. Aber vielleicht ist es genau der Punkt. Wir Menschen oder wir Lebewesen sind das chaotische Moment. Und das ist das, was von den Q oder von unserem Q so begeistert angenommen wird.
Ja, ich erkläre es immer noch mit Cisco, wie er seinem Sohn lineare Existenz erklärt hat im Deep Space Nine Pilotfilm, wo er dann bei den Propheten war und denen das erklärt hat, wir sind linear, so ein Strich, und dann macht er so eine Strichbewegung und so halt. Ne? Wir sind dann hier und wir landen irgendwann hier und so halt. Ne? So erkläre ich es heute noch und so. Ich glaube übrigens wirklich immer noch, dass die Strafdatei von Q nie gelöscht wurde. Die liegt da sicher irgendwo rum.
Ich habe noch eine Frage, was Janeway oder beziehungsweise was den Anfang der Folge angeht, beziehungsweise was auch das Ende der Folge angeht. Und zwar, als Quinn, den wir da zu dem Zeitpunkt noch nicht Quinn nennen, als Quinn sagt, er hätte gern Asyl, als er Asyl beantragt, hattest du Zweifel, dass Janeway ihm Asyl gibt?
Nein.
Du wusstest das nicht, war klar, oder?
Nein, ich hätte mir vorstellen können, dass es nicht mehr nötig gewesen wäre und so.
Ja, okay.
Weil die sich geeinigt hätten. Also mir war schon, dass sie es ihm am Ende gibt, dass sie es nicht ablehnt. Also die einzige Sache wäre ja noch zu sagen, aber dann ist es ja kein Hearing oder keine Gerichts. Mhm. Also es gibt sicher einen Grund dafür, warum man es Hearing genannt hat. Ne? Also sie ist ja keine Richterin.
Ist ja auch in Star Trek immer so.
Ja, sie ist ja keine Richterin auch. Aber wenn du dann sagst, hier Leute, entweder Ende des Universums oder ihr macht, was wir sagen, dann sagst du ja auch nicht, ja Moment, da müssen wir aber jetzt erstmal gucken, wer die Judikative hier vertritt und so. Das ist ja eigentlich nur Erpressung auf höchstem Niveau.
Ja, eben.
Halt, ne? Also dass sie das macht, das war mir klar. Ich hatte aber gedacht, dass vielleicht nicht mehr nötig wird, weil die sich irgendwie Q kippt ja auch am Ende so ein bisschen, als die im Kontinuum sind. Da merkst du es ihm ja auch an, dass er immer mehr Sympathien auch für den alten Revoluzzer und man ihm so ein bisschen Honig um den nicht vorhandenen Bart schmieren kann halt, ne? Du warst der Unbezähmbare und so halt, ne? Das ist ja, das sagt ja auch schon einiges aus. Mhm. Es ist ja auch so, da hier in dieser Folge ist Q ja wirklich so ein bisschen der Angepasste, also ein Teilen zumindest, genau. Er vertritt das Kontinuum, er ist dann plötzlich der Typ, wir haben ihn so oft erlebt, dass der irgendwie zurückgepfiffen wurde oder mal aber seiner
warum
Macht
ausgerechnet
wurde.
Der, ich meine, ist natürlich klar, ne, dass es John Delancey sein muss, ne?
Ja, natürlich.
Aber warum muss ausgerechnet er, der quasi der Trickster vor dem Herrn, warum muss er die vertreten, gegen die er sonst immer kämpft? Davor kämpft er gegen die, danach kämpft er gegen die.
Ja, die haben
er führt sogar Krieg gegen die.
Ja, das ist einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwer zu verstehen halt, ne? Ja. Na, also natürlich, weil es einfach John DeLancey ist und so, und jetzt, da hätte es wirklich keinen Sinn gemacht, noch eine neue Figur reinzubringen und so halt, ne? Und wir freuen uns ja auch, ihn zu sehen und so. Und ich finde auch wirklich, die beiden auch zusammen sind einfach großartig. Wenn er sagt, wir bringen euch ins Continuum, das ist unmöglich. Ja, Moment, ich habe da eine Idee. Und die beiden so aufeinander zugehen und nur, wir haben uns auf, und Q nichts sagt, nur Quinn kurz was zu ihm sagt und wir haben uns auf ein Prozedere geeinigt.
Ja, genau.
Das ist cool, ja. Großartig.
Genau. Weil er einfach, aber das passt, es funktioniert. Oder?
Passt total gut.
Mir fällt gerade eine witzige Anekdote ein, was John Delancey denen gesagt haben könnte für diese Folge oder wo die Krieg führen. Er hat wahrscheinlich irgendeinen Vorschlag gebracht, den die Producer einfach nicht akzeptieren wollten. Dann hat er gesagt, ja, dann gibt's Krieg. Und dann haben die gesagt, okay.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist das wirklich so gewesen. Mein Gott, wäre das geil, wenn da Michael Jordan noch gesessen hätte. Aber wie geil auch Michael Jordan. Also ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Nicht Michael Jordan spielen wollte, sondern halt irgendeinen anderen. Ja, natürlich. Die haben dich geholt, weil du nicht Michael Jordan bist, sondern.
Ja, echt. Das ist so voll bisschen, blöd.
Der geil wäre, wenn er Isaac Newton gespielt hätte. Also Michael Jordan spielt Isaac Newton und so halt.
Ne? Und man sieht in diesem Filmausschnitt gar nicht, weil man nur bis zu den Schultern filmen kann.
Der macht so immer so Dunkings und so, weißt du? Nee, das wäre auch, der hat einfach diese Perücke auf, weißt du, und so. Genau. Ne?
Man sieht nur die Locken, man sieht seinen Kopf nicht mehr, das ist so riesig.
Das ist einfach nur so, also so ein riesen, also er ist ja ein guter Schauspieler. Ich mag Space Jam mit ihm, muss ich sagen, immer so. Ja. Wenn du in den 90er Jahren mit Bugs Bunny und im NBA aufgewachsen bist.
Dann. Natürlich, klar, aber nenn mir einen zweiten Film mit ihm.
Space Jam 2, nee, da war er nicht dabei.
Ich weiß nicht.
Aber ich musste halt so lachen, dass er sagte, prinzipiell war er dazu bereit, aber er wird dann irgendwie, ja, die buchen dich ja auch, weil, ne?
Ja, er wollte sich wahrscheinlich als Schauspieler etablieren.
Ja, das war da auch so der Grund dafür halt, ne? Und er hatte ja gerade mit damals war es ja die Zeit von Space Jam auch einen relativ großen Erfolg, aber da hat er halt Michael Jordan gespielt, ne? Und Looney Tunes und alles. Ja. Und das ist ja jetzt nicht, weil die Leute, das Publikum gesagt haben, Mensch, der Typ, Hamlet, ne? Das ist so sein oder nicht sein. Nicht sein, wetten.
Nicht seine Rolle, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich. Nee, Peter, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge
auch
zu besprechen. Also
das war tiefer, als ich vermutet hatte.
Ich auch. Ich wollte einfach nur so ganz an der Oberfläche bleiben, aber jetzt sind wir dann doch, sind wir noch tief reingegangen in den Asteroiden halt. Haben keine endgültige Lösung dafür, aber ich finde, Jamie hat es gut gelöst. Ne?
Ja, also lässt du mich aus dem Asteroiden wieder raus.
Wir zu viert da drin wäre super. Das ist ganz schön eng hier, ne?
Genau. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe darauf geachtet, ne, als sie in diesem Asteroiden drin waren, Tuvok saß ja rechts von Quinn.
Ja.
Und die haben aber im Vorfeld schon so viel Platz gelassen, damit er seine bescheuerte Hand-Finger-Geste machen kann. Ne, ansonsten hätte er ihm wahrscheinlich voll das Auge ausgeschnitten.
Man kann natürlich auch sagen, für einen alleine wäre es auch ein bisschen Platz gewesen. Ne?
Ja, aber schön ist es trotzdem
nicht. Ne? Nee, überhaupt nicht, weil was sie da, also du siehst ja für mich, die haben da so ein bisschen Plaste hingehängt und so ein bisschen.
Ich meine, ganz davon abgesehen, dass ein physischer Raum, wo so ein allmächtiges Wesen eingesperrt ist, das hat überhaupt keinen Sinn. Das muss auch irgendwie eine Metapher sein.
Ja, das ist wie Kryptonit bei Superman.
Ja. Oder, ach genau, das ist ein Kryptonit-Asteroid.
Nee, das ist, wie war das? Unsere Sonne macht ihn so stark, bei sich zu Hause ist das ja gar nicht, aber unsere Sonne macht ihn so stark.
Ah, okay.
Aber dann dieses Metall von Kryptonite,
Krypton.
Das macht ihn wieder verlässlich. Also das ist so wie Bösewichte, weißt du, wenn sie irgendwie in leuchtende, wenn du einen Bösewicht besiegen willst, nimm immer seine Waffe, die kann ihn immer besiegen. Oder wenn er einen leuchtenden Stein auf der Stirn
hat, auch meistens. Das habe ich bei meinem Relistening deines Podcasts, habe ich tatsächlich das gelernt. Also vielen Dank dafür.
Also wenn ich irgendwann mal einen Dämon mit so einem leuchtenden Stein dann angreife, dann packt ihr den zuerst.
Genau, und wenn der Dämon eine leuchtende Stelle hat, dann weißt du, wo du ihn hinwerfen musst. Ne?
Richtig, auf seinen Strotum. So, in diesem Sinne, Peter, wie gesagt, vielen lieben Dank. Es war toll, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Dito.
Und dann in dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Ich vergebe dir.
Ich vergebe dir.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.